DW Menschen und Märkte.
Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus. In Brüssel steigt die Nervosität. Brexit-Unsicherheiten. Britische Autoindustrie kriselt. China und USA ringen um Lösung im Handelsstreit. Und US-Regierungsmitarbeiter ohne Gehalt zahlen den Preis der Haushaltssperre. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die Briten hatten sich 2016 in einer Volksabstimmung mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die Europäische Union zu verlassen. Der Brexit ist für Ende März vorgesehen. Premierministerin Theresa May einigte sich mit den EU-Ländern auf ein Austrittsabkommen, das unter anderem eine für die Wirtschaft wichtige Übergangsperiode vorsieht. Widerstand schlägt ihr allerdings vom britischen Parlament entgegen, das den Vertrag absegnen muss. Die Abstimmung soll am 15. Januar sein, meldet die BBC. Danach dürfte feststehen, ob es einen Deal geben wird oder ob ein wilder Brexit-Chaos an den Grenzen entstehen lässt. Falls nicht noch alles abgeblasen oder verschoben wird, auch das sind Optionen, auf die man sich in Brüssel vorbereitet. Von dort Andreas Meyer-Feist.
Jetzt soll alles ganz schnell gehen in London. In Brüssel steigt die Nervosität. Schon in den vergangenen Wochen gab es kaum ein anderes Thema in der EU-Hauptstadt. Nach dem Brexit-Gipfel Ende November häuften sich die Mahnungen und Warnungen in Richtung London auch im Europaparlament. Wichtig für David McAllister, CDU, eine schnelle Entscheidung.
Ob das Unterhaus bereit ist, dieses Austrittsabkommen mitzutragen oder nicht?
Wenn nicht,
dann bleibt nur Hard Brexit. Dann geht das Fallbeil herunter am 29. März 0 Uhr.
Warnte schon vor Wochen der EU-Außenpolitiker Elmar Brok.
Es wird uns alles viel kosten. Und die andere Möglichkeit ist No Brexit.
There's deal, there's no deal, there's no Brexit.
Spekulierte auch die britische Arbeitsministerin Amber Rudd in Brüssel. Für die einen ein Segen, für andere ein Fluch. Markus Ferber, CSU-Politiker im Europaparlament, rechnet bei einem Nein im britischen Unterhaus mit einem wilden Brexit und Chaos an den Grenzen zur EU. Für ihn deshalb wichtig, ein Ja zum Abkommen.
Alles andere wäre für unsere Wirtschaft, für die Menschen bei uns, aber auch für die Menschen im Vereinigten Königreich eine Katastrophe.
Aber eine nicht ganz unwahrscheinliche Katastrophe für die grüne EU-Politikerin Terry Reintke.
Also in der Tat glaube ich auch, dass man sich darauf vorbereiten muss.
Die Vorbereitungen kamen erst spät in Gang. Für den Fall der Fälle schmiedete die EU-Kommission Notfallpläne. Um Bankenkrisen zu vermeiden, soll der Finanztransfer zwischen EU und Großbritannien reibungslos funktionieren, auch wenn die Briten einfach so gehen. Größtes Problem, alle Verträge, die auf EU-Recht basieren, könnten sofort anfechtbar sein. Ein großes Risiko bleibt trotz Vorsorge. Ob es nach einem wilden Brexit Rechtssicherheit gibt, hängt nicht von Brüssel, sondern von London ab. Alternative für den SPD-Europapolitiker Jens Geier.
Etwa den Verbleib im europäischen Wirtschaftsraum, also den Rückzug auf einen Status, wie ihn etwa Norwegen oder Island heute schon hat.
Dann könnten die Geschäfte normal weiterlaufen. Bedingung, Neuverhandlungen mit London, möglicherweise nach Neuwahlen in Großbritannien. Wilder Brexit, kein Brexit, halb drin in der EU, halb draußen. All das könnten Optionen sein, falls das britische Unterhaus den Scheidungsvertrag mehrheitlich nicht will. Aber schon Ende November machten die EU-Regierungschefs klar, etwas anderes als diesen Vertrag werde es nicht geben.
Es ist ein diplomatisches Kunststück gelungen.
Das bestmögliche Ergebnis für beide Seiten.
Fair. And balanced.
Nachverhandlungen auf den letzten Metern.
This will not happen.
Ausgeschlossen, erklärte auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Theresa May könnten derartige Mahnungen am Ende sogar helfen, den Vertrag doch noch durchs Parlament zu peitschen. Denn die Alternative sieht auch für die härtesten Brexit-Befürworter nicht gut aus.
Delaying or even stopping Brexit.
Der Brexit könnte sich verzögern oder ganz gestoppt werden, warnte die britische Premierministerin unlängst die Gegner des Scheidungsvertrags in den eigenen Reihen. Und in Brüssel stellte ein EU-Sprecher heute noch einmal klar:
The deal is the best and the only deal possible.
Der beste und einzig mögliche Deal werde nicht nachverhandelt.
This deal will not be renegotiated.
Das gilt auch für noch offene Probleme, etwa an der Grenze zu Irland. Verhandeln ja, nach einem Ja zum Deal.
We will now follow closely the ratification process in the UK.
Wie sich das britische Parlament verhält, in Brüssel wird man genau hinschauen.
Soweit Andreas Meyer-Feist. Die anhaltende Unsicherheit in Sachen Brexit bereitet gerade auch der britischen Automobilindustrie große Sorgen. Heute hat der Automobilverband SMMT seine Jahresbilanz veröffentlicht und die sieht überhaupt nicht gut aus. In Großbritannien ist der Autoabsatz im vergangenen Jahr um fast 7% eingebrochen. Anne Dämmer.
Die Branche sieht sich, wie auch schon im letzten Jahr, mit einem Absatzrückgang konfrontiert, sagt der SMMT-Chef Mike Horse. Einen stärkeren Rückgang gab es zuletzt 2008. Die Autoindustrie durchlebe unsichere Zeiten, politisch und wirtschaftlich, und das habe auch Auswirkungen auf das Vertrauen der Verbraucher. Im Jahr 2018 wurden 2,36 Millionen Autos in Großbritannien registriert.
Die Verkaufszahlen im Jahr 2018 sind merklich im Vergleich zum Vorjahr gesunken, um fast 7%. Man kann natürlich nicht sagen, ob es jetzt ganz konkret am Brexit liegt. Wir haben die Europäische Union schließlich noch nicht verlassen. Aber wir sehen, dass die Leute keine großen Investitionen mehr machen, wie zum Beispiel sich ein neues Auto zu kaufen.
Zudem sei der Verkauf von Dieselfahrzeugen um rund 30% zurückgegangen. Auch in diesem Jahr habe das Image des Diesel unter der Debatte über die zunehmende Luftverschmutzung, manipulierte Abgaswerte und striktere Vorschriften gelitten. Vor allen Dingen sei aber die anhaltende Unsicherheit darüber, wie Großbritannien die EU verlässt, mit oder ohne Deal, schädlich für Investitionen. Laut einer SMMT-Umfrage haben bereits die Hälfte der Mitglieder des Branchenverbands Schaden genommen. Ein Drittel hat heimische Investitionen verschoben oder abgesagt. 10% der Autobauer gaben an, Unternehmenskapazitäten ins Ausland zu verlagern oder Mitarbeitern zu kündigen. Sie befürchten Lieferengpässe, wenn bei einem No-Deal-Brexit von einem Tag auf den anderen wieder Zollkontrollen eingeführt werden.
We operate on just-in-time-manufacturing.
Wir sind auf eine Just-in-Time-Produktion angewiesen. 1.100 Lkw überqueren jeden Tag die Grenze und beliefern die Autobauer mit Einzelteilen. Jede Verzögerung führt dazu, dass die Produktion unterbrochen werden muss. Das hat zur Folge, dass wir weniger effizient und dadurch weniger international konkurrenzfähig sind.
Auch der britische Industrieverband IIF ist besorgt. 76% der befragten Firmen betrachten die Verzögerung im Warenhandel als ein Risiko für ihr Geschäft. Die Branche bereite sich für alle Fälle mit Notfallplänen auf einen chaotischen Brexit vor, so der Chef des Automobilverbandes Mike Horse.
We don't want to undertake these sort of investments, but you have to.
Keiner will natürlich diese Art von Investitionen betreiben. Wir brauchen diese Notfallpläne, das sind Vorkehrungen, die wir treffen. Wir haben von Anfang an gesagt, für uns wäre es besser, in der EU zu bleiben. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir so viele Handelsvorteile wie möglich erhalten, die wir durch die EU haben.
Der SMMT-Chef Horse appelliert an die Abgeordneten im Unterhaus, die in der kommenden Woche über den mit der EU geschlossenen Brexit-Deal abstimmen werden.
We want no deal Brexit taken off the table.
Wir wollen, dass ein No-Deal vom Tisch ist. Das wäre für die Autoindustrie eine Katastrophe. Es gibt Leute, die von einem abgefederten Austritt ohne Abkommen sprechen, aber das ist Schwachsinn. Wir brauchen in jedem Fall einen Deal, ein Abkommen, das uns einen Übergang ermöglicht, einen Übergang hin zu einer neuen Handelspartnerschaft mit der EU.
Aus London war das ein Bericht von Anne Dämmer. 2 Tage lang wollen Vertreter der USA und China über eine Entschärfung der Handelsstreitigkeiten beraten. Der anhaltende Zwist zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hält die Börsen seit Monaten in Atem. Doch geht es wirklich nur um Lösungen in Handelsfragen? Einzelheiten dazu von Viktor Goitka.
Es wirkt wie das politische Sandkastenspiel ein paar großer Männer. Mein Soja gegen deine Waschmaschinen, meine Zölle gegen deine Zölle. Wenn in Peking aktuell die Handelsdelegationen von USA und China beraten, hält dieses wirtschaftspolitische Theaterstück die Börsen auf Trab. In Wirklichkeit geht es bei den Verhandlungen aber nicht um Zölle, sondern um etwas ganz anderes, meint David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär.
Es geht hier um die Rivalität, geopolitische Rivalität. Das sind die beiden größten Wirtschaftsnationen der Welt.
Denn die USA wollen sich nicht abhängen lassen. Die Trump-Administration wirft China deswegen vor, beim wirtschaftlichen Aufstieg des Landes gehe es nicht immer mit rechten Dingen zu, sagt China-Experte Max Zenglein vom China-Institut Merix.
Sie werfen ihnen vor, dass damit amerikanische Unternehmen in China Geschäfte betreiben können, dass sie ihr Wissen an chinesische Partner etwa weitergeben müssen. Es geht aber auch dann, also Vorwürfe der Industriespionage, dass chinesische Hacker etwa versuchen, an Daten und Wissen innerhalb amerikanischer Unternehmen zu gelangen.
In puncto Wissen absaugen könnte China in den Verhandlungen leicht auf die USA zugehen. Ein paar Gesetze gegen Wissensklau zu erlassen, das würde China wenig kosten. Doch selbst wenn sich dieser Punkt lösen ließe, die Kritikliste der USA geht weiter. Daten absaugen, das ginge auch mit dem neuen 5G-Mobilfunkstandard, meinen zumindest US-Politiker. Dann nämlich, wenn in den neuen Netzen hierzulande oder in den USA Teile des chinesischen Herstellers Huawei verbaut würden. US-Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank.
Letztendlich wollen die Amerikaner offensichtlich chinesische Anbieter völlig aus diesem 5G-Markt rausdrängen, zumindest in den westlichen Verbündeten und in den USA selbst natürlich auch. Chinesen werden natürlich darauf bestehen in den Verhandlungen und das ist sicherlich eins der Knackpunkte, die über Erfolg oder Misserfolg dieser Verhandlungen auch entscheiden wird.
Auch diese Frage dürfte sich durch einen wirtschaftspolitischen Kuhhandel lösen lassen. An einem Punkt allerdings dürften die Verhandlungen schwierig werden, denn die USA wollen den Aufstieg Chinas generell verhindern. China will wirtschaftlich nicht nur aufholen, sondern auch einholen, in vielen Bereichen Spitze werden. Robotik, künstliche Intelligenz, Biochemie, China 2025 heißt der Plan. Die Kritik der Amerikaner findet China-Experte Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management vollkommen daneben.
Wenn es um den Kern des rein Wirtschaftlichen geht, ist das relativ haltlos, weil es eben niemand verbieten kann, Fortschritte zu machen wirtschaftlich. Ist offensichtlich absurd. Natürlich, wenn es um Technologietransfer geht und all diese Dinge, dann muss man natürlich verhandeln. Aber das hat ja im Kern mit China 2025 überhaupt nichts zu tun.
Doch China hat sich auch hier schon kompromissbereit gezeigt. Aus dem Plan China 2025 könne man auch China 2035 machen. Alles um 10 Jahre aufschieben. Trump dürfte das gefallen, denn er hätte eine Möglichkeit, sich als Dealmaker darzustellen. Doch von seinen Zielen, die Industriestaaten langfristig einzuholen, würde China gar nicht abrücken. Die chinesische Führung würde nur eines deutlich machen: Wir haben bei unserem wirtschaftlichen Aufstieg den längeren Atem. China geht einen langen Marsch.
So viel von Viktor Goitka. Die aktuelle Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten, der Shutdown, zählt zu den längsten der US-Geschichte. Seit 2 Wochen fließt an einen großen Teil der Bundesbehörden kein Geld mehr, weil sich Präsident Donald Trump und die demokratische Mehrheit im Abgeordnetenhaus nicht auf einen Haushaltsplan einigen können. Viele Ämter und Museen bleiben geschlossen, aber auch Gerichte. Insgesamt sind rund 800.000 US-Regierungsmitarbeiter betroffen. Sie bleiben ohne Gehalt und zahlen damit den Preis des Shutdown. Martina Butler aus Washington.
Viele Regierungsbüros sind dicht, die Parkplätze leergefegt, die Mitarbeiter sitzen zu Hause. Verdammt, abzuwarten, wann der Shutdown beendet wird. Eine von ihnen ist Rebecca McLean aus dem Ministerium für Wohnungsbau. Wegen des Shutdowns bekommt sie kein Gehalt.
Über Weihnachten haben mein Mann und ich uns hingesetzt und mit einem spitzen Bleistift überlegt, welche Ausgaben sein müssen und welche Rechnungen wir später bezahlen können. Glücklicherweise haben wir Ersparnisse und mein Mann hat Arbeit. Uns geht's besser als manchen anderen. Aber je nachdem, wie lange das Ganze dauert, wird uns das richtig wehtun. Und das ist nicht fair. Viele Amerikaner leben von einem Monatsgehalt zum nächsten. Auch Regierungsmitarbeiter. Manche suchen jetzt Jobs, um sich über Wasser zu halten, die Miete zahlen zu können. Auch Rebecca fängt an, sich ein Sicherheitsnetz zu basteln. Eins, das ihr absolut nicht gefällt, erzählt sie bei CNN. Das einzige Mal, dass ich mich um Arbeitslosenhilfe beworben habe als Erwachsene, war während Shutdowns. Ich bin dankbar, dass es das gibt, aber ich denke mir, dass ich mich dafür nicht bewerben müssen sollte. Schließlich habe ich einen Job.
800.000 Mitarbeiter der Regierung sind im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. So wie Mike Martinez, der in einem Gefängnis in Devens, Massachusetts, arbeitet.
Wir müssen die ganze Zeit ohne Bezahlung durcharbeiten, ganz egal, wie lange sich die Sache hinzieht. Je länger es dauert, desto mehr muss man Prioritäten setzen. Die Familie ernähren, tanken, um zur Arbeit zu kommen, vielleicht zu Hause heizen und andere Rechnungen werden hinten rüberfallen.
Donald Trump will einem Budgetentwurf nur zustimmen, wenn er 5 Milliarden US-Dollar für den von ihm versprochenen Mauerbau beinhaltet. Das lehnen die Demokraten ab. Sie sind für Grenzsicherung und eine Reform des Einwanderungsrechts. Aber wie das passieren soll, da haben sie eine andere Vorstellung als der US-Präsident. Während Trump eine Mauer für mehr Sicherheit fordert, gefährdet er genau die, kritisiert Tony Reardon, Chef einer Gewerkschaft, die 30.000 Grenz- und Zollbeamte vertritt.
Sie sind sauer, sie haben Angst, sie machen die Arbeit für dieses Land und wissen nicht, ob sie Essen auf den Tisch stellen können. Die Moral ist so weit im Keller, wie ich es noch nie erlebt habe.
Grenzschützer müssen arbeiten, aber sie werden bis zum Ende des Shutdowns nicht bezahlt. Bisher wurden die Gehälter der Festangestellten immer nachträglich bezahlt, doch die vielen Auftragsmitarbeiter gehen leer aus. Und alle müssen das Geld vorstrecken. Jeden Tag geht der bange Blick aufs Konto, wie lange das Geld noch ausreicht, die Kreditkarte noch weiter ausgereizt werden kann, um ihr Leben am Laufen zu halten.
Martina Butler war das aus Washington und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.